den Kinos läuft diese Woche ein neuer Superheldenfilm aus dem Marvel-Universum an. Ich sage das nicht, um einen gemeinsamen Besuch im Metropolkino zu initiieren. Ich habe darüber nachgedacht, in diesen Filmen gibt es fantastische, also erfundene Helden. Und diese erfundenen Helden retten vor wieder fantastischen, erfundenen Bösewichten. Nicht nur dieses Universum, sondern gleich mehrere Universen. Und weder die Helden noch die Bösewichte sind real. Das merkt man sehr schnell, wenn man so einen Film anschaut. Im Lukas-Evangelium begegnet uns ein gänzlich anderer Held. Im Unterschied zu den Helden des MCU ist Jesus real und er begegnet realen Gefahren, Nöten, Schwierigkeiten. Die letzten zwei Monate haben wir aus den Kapiteln 7 und 8 zum Beispiel gehört, dass Jesus chronisch kranke Menschen heilt. Chronisch kranke Menschen, das ist real, das erleben wir auch. Und er heilt zum Beispiel diese Frau mit 12-jährigem Blutfluss. Er stoppt Naturgewalten, verhindert Naturkatastrophen, auch das ist real. Wind und Wellen am See Genezareth gehorchen ihn. Er befreit einen besessenen Menschen, den Gerasener. Er überwindet soziale Ausgrenzung, auch etwas, mit dem wir ständig zu tun haben. Die Frau im Haus von Simon, die Sünderin, setzt er frei. Und, vielleicht der größte Feind, er bringt sogar zwei Menschen, einen jungen Mann, eine junge Frau, aus dem Tod ins Leben zurück. Das heißt, Lukas zeigt uns, Jesus ist der Retter, den die Welt braucht. Er ist echt und er begegnet echten Gefahren, Nöten, Schwierigkeiten, die wir aus unserem Leben kennen. Es ging ganz stark um Jesus bis jetzt im Lukas-Evangelium und jetzt im Kapitel 9 macht Lukas, der Autor, einen großen Schwenk. Sein Fokus schwenkt hin zu den 12 Jüngern. Das merkt man auch im Text. Im Kapitel 9 zum Beispiel werden die 12 Jünger 12-mal, das ist kein Zufall, erwähnt. Unser heutiger Text im Lukas-Evangelium 9, 1-17 beginnt mit diesem Satz. Er rief die 12 Jünger zusammen und er endet mit folgendem Satz: Und was sie übrig ließen, wurde aufgesammelt, volle Körbe 12. Emphatisch steht es am Ende. Lukas möchte, dass wir es unbedingt merken. Jetzt geht es nicht mehr zuerst um Jesus, natürlich ist er noch der Held, aber er möchte jetzt auf die Jünger sehen und damit auch auf uns. Diese Jünger haben jetzt Jesus wahrscheinlich schon mehrere Monate erste Reihe fußfrei zugesehen. Oder sie haben die Wunder gesehen, die er wirkte. Sie haben ihn lehren gehört, oft jeden Tag, viele Stunden lang. Aber sie selber waren wie die Volksmenge Zuseher. Und jetzt will Jesus sie involvieren. Er will ihre aktive Beteiligung an seiner Rettungsmission. Und das ist wahrscheinlich die erste Erkenntnis oder Wahrheit aus diesem Text. Dass Gerettete, die Jesus rettet, auch Beauftragte sind. Alle, die Gott rettet, beauftragt er auch. Die Bibel kennt nicht einen Zustand des Gerettetseins in die Passivität hinein oder so ins Paradies. Hurra, ich bin gerettet, jetzt ist alles gut. Ich genieße den Zustand der Rettung. Das kennt die Bibel nicht. Sondern wer gerettet ist, hat in Gottes Wort immer das Privileg, jetzt mitzuwirken. An der Rettungsmission Gottes, die natürlich nicht endet mit der eigenen persönlichen Rettung, sondern die weitergeht. Oder um es anders zu sagen, Jesus ist Retter und Herr. Und die beiden gehen zusammen. Und als Herr nimmt er uns mit, involviert uns in seiner Mission. Das galt damals für die Jünger und es gilt heute für uns. Der heutige Text, Lukas 9, die Verse 1-17, hat drei Abschnitte. In den ersten 6 Versen sendet Jesus seine Jünger aus und er gibt ihnen dazu einen Auftrag und Anweisungen. Ich lese vor aus dem Lukas-Evangelium. Er, noch etwas Interessantes, in diesen 17 Versen wird Jesus namentlich nie genannt. Wieder ein Hinweis, dass es hier nicht primär um ihn geht. Er rief die 12 Jünger zusammen, gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Kranken zu heilen, und sandte sie aus, um das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Der Auftrag ist zweifach, Wort und Tat. Sie sollen das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus verkünden und sie sollen die Barmherzigkeit Gottes Menschen in Not beweisen. Ganz vereinfacht könnte man sagen, sie sollen das tun, was Jesus jetzt monatelang getan hat. Learning by doing. Zuerst haben sie ihm lange zugesehen, jetzt kopieren sie ihn und sie brauchen dafür natürlich seine Kraft, denn Jesus tut nichts Gewöhnliches. Und ich möchte gleich die wichtige Frage hier stellen. Gilt dieser Auftrag nur den 12 Jüngern, also spezifisch ihnen, oder betrifft er alle Nachfolger von Jesus? Gilt er nur für die 12 oder gilt er auch für uns? Ich meine, das ist heute für uns die entscheidende Frage, oder? Wird dieser Auftrag auch uns gegeben? Und die Antwort lautet ja und nein. Ja, inhaltlich. Ich denke, unser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, ist dem Auftrag, den Jesus hier den 12 gibt, sehr ähnlich. Geht hin in alle Welt zu den Nationen und macht sie zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Auch wir sollen nicht gerettet werden, dann passiv sein, sondern hingehen, Jünger machen, Evangelium verkündigen. Also inhaltlich sind diese Aufträge sehr, sehr ähnlich. Aber methodisch nicht, oder? Wir kommen diesem Auftrag von Jesus nicht nach, indem wir, so wie die Jünger, Tag für Tag und eigentlich rund um die Uhr von Ort zu Ort ziehen. Unsere Hauptbeschäftigung ist nicht Predigen und Heilen. Unsere Hauptbeschäftigung ist eine andere. Unsere Hauptbeschäftigung ist, angestellt zu sein, viele von uns haben einen Beruf. Manche sind sehr intensiv als Eltern gefordert, Gesundheit. Manche sind sehr intensiv als Großeltern gefordert. Wir studieren als Hauptbeschäftigung. Wir sind damit beschäftigt, zu unterrichten, zu lernen, zu betreuen, zu behandeln, zu planen, zu bauen. Das füllt unsere Tage, oder? Wir ziehen nicht von Ort zu Ort. Und doch während dieser Hauptbeschäftigung haben wir stets eine übergeordnete Identität. Wir sind immer gerettete Gesandte, zu jeder Zeit. Das heißt, wo immer du bist und was immer du tust, du bist ein Friedensbote mit einer Friedensbotschaft. Du bist ein Licht mit Strahlkraft. Du bist ein Diener Gottes. Und Paulus würde sagen, damit ein Diener aller. Das ist sehr spannend, zumindest wenn ich mein eigenes Leben anschaue. Denn ich kenne bei mir, und dir geht es wahrscheinlich nicht anders, ein Spektrum im Ausleben dieser Identität. Wenn wir diese Identität, gerettete Gesandte zu sein, aus den Augen verlieren, dann leben wir stumpf, schläfrig, passiv in Bezug auf Gottes Auftrag so dahin. Oder auf der anderen Seite des Spektrums, wir sind hellwach, mit vollem Bewusstsein, sehen wir diesen Auftrag, die Botschaft weiterzugeben, Barmherzigkeit zu zeigen, dann sind wir eifrig und sehnsüchtig. Und irgendwo auf diesem Spektrum zwischen fast schon eingeschlafen und hellwach in Bezug auf die Mission Gottes, an der wir teilhaben dürfen, befindest auch du dich. Wie sollen wir diesen Dienst erfüllen? Vers 3. Er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg. Keinen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld, auch soll keiner zwei Hemden bei sich haben. Das ist so radikal, man versteht es beim ersten Mal lesen nicht. Keinen Stab, also nur die eigenen zwei Beine. Keine Tasche, damit auch nichts, was man in die Tasche hineingeben könnte. Kein Brot, keine Jause, das macht man eigentlich nicht, wenn man berg geht. Kein Geld. Nichts, mit dem man sich all die anderen Sachen, die man ja nicht mitnehmen darf, erwerben könnte. Kein zweites Hemd. Also Jesus sendet seine Jünger so aus, wie sie sind. Das Gewand am Körper dürfen sie mitnehmen, sonst nichts. Ohne Extras. Und er sagt, es genügt. Aus unserer Sicht wäre das total unverantwortlich, oder? Fahrlässig. Man könnte verklagt werden in manchen Ländern dieser Welt für so eine Herangehensweise an einen Auftrag. Die Jünger sind doch völlig unvorbereitet. Er sendet sie aus mit einem kalkulierten Defizit. Natürlich laufen sie sofort irgendwann in ein Problem, wo ihnen dann die Ressourcen fehlen. Aber Jesus hat entschieden, er gibt ihnen nur eine Sache mit auf den Weg, Mangel. Und die große Frage ist, wieso tut er das? Es ist ungewöhnlich, oder? Ich denke, er tut das, weil er will, dass sie im vollen Bewusstsein ihrer Abhängigkeit von ihm ihren Dienst tun. Wenn sein Ziel ist, dass sie stärkende Glaubenserlebnisse haben, wenn sein Ziel ist, dass sie im Vertrauen auf ihn wachsen, dann sind das die perfekten Bedingungen. Ich habe kurz aufgehört, auf Russisch zu predigen. Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Aber in unserer von Sicherheit ja fast schon besessenen Zeit ist so ein Mangel sehr unangenehm, oder? Geht noch immer nicht. Es tut mir leid. Vielleicht sogar bedrohlich. Wir kennen aus der Bibel die Situation, dass Gott oft zu Menschen kommt und Aufträge gibt. Und die sagen dann, ich bin nicht bereit dafür. Jetzt schaut ihr alle auf den Bildschirm. So kann ich nicht. Ja, wir sind nicht mit dem Internet verbunden, also dieser Computer nicht. So. Russisch. Test, Test. Ah. Ihr könnt voller Entspannung jetzt wieder mir ins Gesicht sehen. Falls es nicht geht, bitte wieder winken. Ich bin zu jung. Ich kann nicht reden. Bin nicht bereit dafür. Bin völlig ungeeignet für das, was du willst, Gott. Und ich denke, wir stimmen in diesem biblischen Chorus oft mit ein. Wir sagen, mir fehlt aller Mut. Ich habe keine Antworten auf die Fragen, die mir gestellt werden. Und dann irgendwann sagen wir, ich kann das nicht. Herr, sende jemand anderen. Und bei deiner Hauptbeschäftigung, also an der Schule, Klinik, im Büro, schaust du dann nach rechts, nach links. Vielleicht schaust du Tage, Wochen. Du siehst aber niemand anderen. Gott möchte uns verwenden, wo wir sind. Und er sagt, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Hab keine Angst. Das kleine bisschen, was du mir gibst, kann ich groß verwenden. Du brauchst keine Ressourcen. Du brauchst mich. Und bis du das lernst, werde ich dir immer wieder Ressourcen wegnehmen. Vers 4. Wenn ihr in ein Haus aufgenommen werdet, dann bleibt dort, bis ihr den Ort wieder verlasst. Zur Zeit Jesu waren Wanderprediger kein seltenes Phänomen. Und das lag auch daran, dass es einträglich, also gewinnbringend, fürs Geldbörsel gut sein konnte. Da gab es folgende Dynamik. Man wurde in ein Haus eingeladen, aber dann merkte man, ein Reicherer wohnt in diesem Dorf, der hat einen auch eingeladen. Dann ging man zu dem und hat gewartet, bis der aus der Villa dich einlädt. Man hat sich emporgearbeitet in ein immer komfortableres Leben. Und Jesus sagt, das tut ihr bitte nicht. In dem ersten Haus, in dem ihr aufgenommen werdet, dort bleibt ihr. Keine Komfortoptimierung, keine Gewinnmaximierung. Und so tickt doch unsere Welt, oder? Größer, besser, mehr, bequemer. Aber so sollen Jesu Diener nicht auftreten. Er möchte nicht, dass wir Geld hinterherjagen. Vers 5, wenn euch aber die Leute nicht aufnehmen, dann verlasst die Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeugnis gegen sie. Das ist auch eine Realität. Jesu Diener sind nicht überall willkommen. Manchmal will man sie loswerden. Und dann sagt Jesus, geht. Ihr müsst nicht stur gegen Mauern anlaufen. Wenn sie euch nicht wollen, geht. Mit einer symbolischen Handlung schüttelt den Staub von euren Füßen. Ich nehme von hier nichts mit. Das war eine Warnung vor dem kommenden Gericht. Es ist gefährlich, Gottes Boten nicht zuhören zu wollen. Und sie gingen hinaus und durchzogen die Dörfer, verkündigten das Evangelium und heilten überall. In der Ausbildung seiner Jünger initiiert Jesus hier eine neue Phase, oder? An seinem Dienst war nichts mangelhaft. Er hätte noch jahrzehntelang wohltuend durch Galiläa streifen können. Aber sein Anliegen hier ist Multiplikation. Zuerst hat nur er Wunder gewirkt und gelehrt. Und jetzt sind es immerhin schon 7 Gruppen, 6 mal 2 Jünger und Jesus selbst, die wirken. Und diese Dynamik hat sich bis heute fortgesetzt. Gott wirkt heute durch Millionen von Menschen, durch seine weltweite Gemeinde an vielen Orten, durch Worte, durch Taten. Und hier beginnt diese Dynamik. Im zweiten Abschnitt, in den Versen 7 bis 9, treffen wir auf Herodes. Der Vierfürst Herodes aber hörte alles, was durch ihn, Jesus, geschehen war und geriet in Verlegenheit, weil von etlichen gesagt wurde, dass Johannes aus den Toten auferstanden sei. Andere waren der Ansicht, dass Elia zurückgekehrt sei, und wieder andere meinten, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Herodes sprach: Johannes habe ich enthauptet. Wer aber ist dieser, von dem ich solches höre? Und er wünschte sehr, ihn zu sehen. In der Bibel gibt es mehrere Männer mit dem Namen Herodes. Mir hat das als Kind immer verwirrt. Dieser Herodes ist nicht der Herodes, der bei der Geburt von Jesus zugegen war. Nicht der, der verantwortlich war für den Knabenmord in Bethlehem, sondern er ist sein Sohn. Dieser Sohn regierte in Galiläa von 4 vor Christus bis 39 nach Christus. Das heißt, hier war er schon 35 Jahre an der Macht. Und Herodes war damals politisch, militärisch, unter den Römern der Mächtige, nicht Jesus. Und um zu verstehen, was Lukas hier mit Herodes macht, muss man das ganze Evangelium sehen. 4-mal erwähnt Lukas Herodes, immer nur in ganz kurzen Versen, so wie hier. Zum ersten Mal im 3. Kapitel, als Herodes Johannes den Täufer ins Gefängnis setzt. Johannes hatte etwas nicht Schmeichelhaftes über ihn gesagt. Er setzt ihn ins Gefängnis. Hier im 9. Kapitel erfahren wir quasi nebenbei, dass Herodes Johannes enthaupten ließ. Im Kapitel 13 hören wir, dass Herodes Jesus töten möchte, so wie zuerst Johannes. Und im Kapitel 23 begegnen sich Jesus und Herodes, als Pilatus ihn zu dem König sendet. Und dort lesen wir Folgendes im Kapitel 23. Als Pilatus erfahren hatte, dass Jesus aus dem Machtbereich des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der in jenen Tagen auch in Jerusalem war. Als Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen. Da wiederholt Lukas diese Phrase, die hier im Kapitel 9 vorkommt. Er wünschte sehr, ihn zu sehen. Der Herodes war ein Mann, der von den gewaltigen Wundern von Jesus gehört hatte. Und jetzt wollte er so ein Wunder auch einmal sehen. Aber er wäre nie zu Jesus hingegangen, er wollte, dass Jesus zu ihm kommt. Und er ist verblüfft und neugierig. Wer ist dieser Mann? Jesus tut ihm nicht den Gefallen, ihm ein Wunder zu zeigen. Und das hat einen wichtigen Grund auch für uns. Jesus will nicht gesehen werden im Sinne von bestaunt, bewundert. Er will gehört werden. Jesus ist es viel wichtiger, dass man ihn hört, als dass man ihn sieht. Und hören will Herodes nicht. Er wollte auch Johannes schon nicht hören. Aber Jesus sagt von sich auch, dass er Gottes Wort ist, nicht Gottes Bild. Gottes Wort. Und wer ihn hört, der ist gesegnet. Wer auf ihn hört, wird beschenkt mit Leben. Und bezeichnenderweise, wenig später im Kapitel 9, bei der Verklärung von Jesus, hören die 3 Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, eine Stimme aus dem Himmel, die Stimme Gottes, der sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Jesus will gehört werden. Wir leben in einer Welt der Dauerbeschallung und wir werden akustisch überflutet mit Informationen. Im Radio, über Podcasts, in der Wiener U-Bahn, falls du mal dort bist. Überall gibt es Hintergrundgeräusche. Ich denke mir manchmal, wie das war vor 200, 300, 400 Jahren. Die meisten von uns wären Bauern und Bäuerinnen gewesen. Wir hätten 12 Stunden am Tag nur Naturgeräusche gehört. Und mehr Ruhe als heute. Heute hören wir so viel Müll. Dinge, die wir in einer Stunde schon wieder vergessen haben. Entschuldigung, in 5 Minuten schon wieder vergessen haben. Die morgen wertlos sind. Jesus sagt uns hier, mich zu hören ist Leben. Und in Jesu Worten liegt der höchste Wert. Wieso hast du 2 Ohren bekommen? Jeder von uns. Und jeder hat sie noch. Damit wir Jesu Worte hören können. Der Hauptgrund, wieso uns Ohren geschenkt wurden. Also streb danach, eifer danach, ihn viel zu hören. Und setz dich ein dafür, dass andere von ihm hören. Denn ihn zu hören ist Leben. Und Glückwunsch, dass du heute hier bist, um ihn, um seine Worte zu hören. Herodes wollte nicht hören. Im 3. Abschnitt des Textes, Verse 10 bis 17, versorgt Jesus durch ein Wunder eine große Menschenmenge mit Essen. Bekannt unter dem Titel Die Speisung der 5000. Als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten. Und er zog sich mit ihnen in die Nähe einer Stadt mit Namen Bethsaida zurück. Bethsaida liegt nördlich vom See Genezareth, wo der Jordan in den See fließt, ungefähr 1 Kilometer östlich. Das ist wichtig, denn beim Jordan endete der Machtbereich von Herodes. Jesus zieht sich hier von Herodes zurück. Und er zieht sich zurück in die Ruhe mit seinen Jüngern. Die waren müde. Zum ersten Mal haben sie nicht zugesehen, sondern waren selber aktiv. Haben geheilt, haben gepredigt, das ist anstrengend, jetzt sind sie erschöpft. Er möchte ihnen Ruhe bieten. Als die Volksmenge dies erfuhr, wo sie waren, folgten sie ihm. Er empfing sie freundlich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und alle, die Heilung brauchten, machte er gesund. Test, Test. Kein Internet. Ja. Ich habe schon dazugelernt, nachdem ich weiß, dass ihr auf den Computer sehen werdet, mache ich wieder Pause. Und hoffe auf Internet. Test, Test. Alex bringt seine 5 Boote und 2 Fische und dann geht's. Da Russisch. Mhm. Test, Test. Okay, es läuft wieder. Danke, Alex. Wo waren wir? Jesus und die Jünger genießen Ruhe, wollen Ruhe und es kommen Zehntausende Menschen. Wir wissen nicht, wie es den Jüngern ging. Ich glaube, das ist Höflichkeit von Lukas, dass er ihre Emotionen hier verschweigt. Aber Jesus empfängt sie freundlich. Er ist der beste Gastgeber, den man sich vorstellen kann. Er freut sich über die Gäste, auch wenn sie nicht eingeladen wurden. Er heißt sie willkommen. Der Tag aber begann sich zu neigen und die 12 traten herbei und sprachen zu ihm. Entlass die Volksmenge, damit sie in die Dörfer ringsum und auf die Höfe gehen, um dort zu übernachten und etwas zu essen zu bekommen. Denn hier sind wir an einem öden Ort. Die Schatten werden länger, die Jünger werden nervös und ihre Sprache hier, das hast du gehört, oder, ist forsch und fordernd. Sie sagen nicht, Herr, könnten wir, da ist kein Konjunktiv, keine höfliche Anrede, kein Bitte. Es entsteht der Eindruck, dass sie die Volksmenge gern loswerden, dass sie Jesus für sich haben wollen. Sie wollen ihn nicht teilen. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Wie man in den Wald schreit, so kommt es zurück. Auch Jesus ist hier fordernd, oder? Überfordernd. Gebt ihr ihnen zu essen. Vielleicht hat er es auch nicht höflich gesagt. Und sie haben jetzt Stress. Sie sagen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, es sei denn, wir gehen hin und kaufen Essen für das ganze Volk. Da war irgendein Ökonom dabei. Die Jünger haben ja Geld gehabt und der Markus gibt uns das Detail, für 200 Denare, 7 Monatsgehälter könnten sie einkaufen. Sie haben das kurz überschlagen, die Leute, 7 Monatsgehälter, wir haben es, sollen wir einkaufen gehen? Total vernünftig, oder? Menschlich top, aber total irr, weil Jesus ja da ist. Sie rechnen, sie haben eine Rechnung aufgestellt, mathematische Gleichung und haben Jesus nicht in die Formel eingetragen. Und Jesus geht auf diesen Kaufvorschlag auch gar nicht ein. Lukas erhöht noch die Spannung, sagt, es waren etwa 5000 Männer dort, mit Frauen und Kindern, 20.000 hungrige Mäuler, also echtes Problem. Und dann nimmt Jesus das Heft des Handelns in die Hand. Er sagt zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von etwa 50 lagern. Und sie machten es so und ließen alle sich setzen. Er aber nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Brach sie, gab sie den Jüngern, damit sie an die Menge verteilten. Und alle aßen und wurden satt und was sie übrig ließen, wurde aufgesammelt, volle Körbe, 12. Aus wenig Brot, 5 Brötchen, macht Gottes Sohn viel Brot für 20.000 Menschen. So wie er jedes Jahr aus wenig gesäten Körnern viele geerntete Körner macht. Was er auf den Feldern macht, dauert zugegebenermaßen deutlich länger. Aber deswegen ist er auch ein Wunder. Er macht es einfach schneller, weil er kann und weil er will. Und aus 2 Fischen, und 2 braucht es biologisch, das waren ein Männchen und ein Weibchen, macht er viele Fische. Und auch das kennt unsere Natur zur Genüge. Das heißt, der menschgewordene Gott, Jesus, tut hier, was er schon immer getan hat. In den Meeren und den Flüssen und auf den Feldern dieser Welt. Er vermehrt. Auch jetzt, in diesem Moment, läuft dieser Prozess ab. Er vermehrt und er versorgt nicht zum Selbstzweck, er versorgt damit uns, seine Geschöpfe. Er ist der Gastgeber, wir sind die Gäste in dieser Welt. Vielleicht hat dieses Wunder Charles Jennens den Librettisten des Messias inspiriert. Im Messias vom Händel, hast du sicher schon gehört, gibt es den berühmtesten Moment und das ist das Halleluja, bei dem sogar der englische König aufgestanden sein soll vor Gott, dem wahren König. Und dieses Halleluja beginnt mit folgender Textzeile aus Offenbarung 19. Halleluja for the Lord God omnipotent reigneth. Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, regiert. Und das ist der Eröffnungsvers des Hochzeitsmahls in der Offenbarung. Das Fest, bei dem der Sohn Gottes wieder den Tisch decken wird. Nicht für 20.000, sondern für Millionen von Menschen, die zu ihm gehören. Das Fest, bei dem seine große Freundlichkeit wieder zutage treten wird. Wieso tut Jesus dieses Wunder? Um auf seine Göttlichkeit hinzuweisen, keine Frage. Um seinen Jüngern ein weiteres Mal zu zeigen, dass er völlig ausreicht, besonders wenn sie leere Hände haben. Das macht nichts. Und drittens, um uns ein Bild für den Dienst an seiner Seite zu geben. Wir sind gerettete Gesandte. Und während unserer Hauptbeschäftigung treffen wir oft auf Menschen in Nöten. Körperliche Nöte, seelische Nöte, geistliche Bedürfnisse. Was wir ihnen geben können, ist oft so inadäquat, so klein. Aber dennoch geben wir unsere knapp bemessene Zeit, unser Mitgefühl, das auch irgendwann ein Ende kennt, Freundlichkeit, stolpernde Worte. Und Gottes Aufgabe ist es dann, die er sich selbst gegeben hat, unsere kleine Gabe zu nehmen und durch seine große Gnade etwas Großartiges daraus zu machen. Durch das, was wir im Kleinen tun, kann er dann heilen, kann er retten, kann er trösten, kann Herzen bewegen, erobern, reinigen. In 30 Sekunden bin ich fertig. Was Lukas uns hier sagen möchte heute, ist ganz einfach. Er sagt, Jesus ist der Held. Und wir sind seine Mitarbeiter. Wir sind nicht besonders kompetent. Das müssen wir auch nicht sein, weil Jesus alles hat für uns. Er sucht bei uns nur eine Sache: Vertrauen. Und mit diesem Vertrauen in ihn will und kann er uns verwenden. Wieso ist es besser, hellwach als schläfrig diesem Auftrag gegenüber durchs Leben zu gehen? Weil dieses Leben mit Gott in seiner Rettungsmission aufregend ist, lohnenswert. Es ist auch herausfordernd, aber viel, viel besser im Hier und Jetzt und für die Ewigkeit als ein Leben, in dem wir auf diesen Auftrag vergessen. Bitte betet mit mir, dass wir unsere 5 Brote und 2 Fische finden. Danke Alex fürs Handy. Das war so ein Beispiel. Kleine Dinge machen einen großen Unterschied. Herr Jesus, danke für das Lukas-Evangelium. Danke, dass Lukas uns dutzendfach dich als Helden zeigt. Und du bist kein fantastischer Held, der irgendwas Erfundenes bekämpft, sondern du bist der Held, der die echten Nöte überwindet, die auch uns und unsere Mitmenschen betreffen. Du hast Macht über Krankheit, über Armut, über Ausgrenzung, über den Tod. Und du bist der Retter. Danke, dass wir mit dir retten dürfen. Danke, dass wir hinter dir hergehen dürfen in deiner Rettungsarbeit. Und wir bitten dich, dass wir so sein dürfen wie die Jünger, die dem Auftrag gehorchen, die mitwirken, die voller Freude erleben, wie du Kraft schenkst. Und Herr Jesus, so vieles ist überfordernd. Wir begegnen Mitmenschen, die Nöte haben und wir können ja eigentlich fast nichts tun. Aber du bist mächtig, Leben und Umstände und Denken und Herzen zu verändern. Und wir möchten dir unser Kleines geben, unsere Worte, die oft so hilflos sind, unsere Taten, die begrenzt sind. Bitte hilf doch, dass durch uns Menschen auf dich, Herr Jesus, aufmerksam werden, dass sie dein Wort hören und dass sie als Hörende gerettet werden. Und gib uns ein großes Vertrauen in dich, dem alles möglich ist und der freundlich ist ohne Ende. Amen.
Du schenkst Schönheit.